Der heutige Bibeltext steht im 1. Korinther, Kapitel 12. Über die geistlichen Gaben aber will ich euch, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr Heiden wart, hingezogen zu den stummen Götzen, wie ihr euch hinreißen ließt. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus Herr nennen, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist derselbe Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist derselbe Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum Nutzen für alle gegeben. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, dem anderen aber das Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen der Glaube in demselben Geist, einem anderen Gaben der Heilung in demselben Geist, einem anderen Wunder zu wirken, einem anderen Weissagung, einem anderen Unterscheidung der Geister, einem anderen Arten von Zungenreden, einem anderen die Auslegung der Zungen. Das alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Denn genauso wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder aber eines Leibes, obwohl es viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie und sind alle in einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß sagte, weil ich keine Hand bin, darum gehöre ich nicht zum Leib, sollte er deshalb nicht zum Leib gehören? Und wenn das Ohr sagte, weil ich kein Auge bin, darum gehöre ich nicht zum Leib, sollte es deshalb nicht zum Leib gehören? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes von ihnen am Leib, wie er gewollt hat. Wenn aber alle ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächeren zu sein scheinen, die nötigen. Und die uns die weniger Ehrbaren des Leibes zu sein scheinen, die umgeben wir mit besonderer Ehre. Und die Unanständigen an uns, die haben umso größere Anständigkeit. Denn die Wohlanständigen an uns bedürfen es nicht. Aber Gott hat den Leib so zusammengefügt und dem geringeren Glied größere Ehre gegeben, damit nicht eine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder füreinander die gleiche Sorge tragen. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, dann freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und die Glieder, jeder nach seinem Teil. Und Gott hat einige in der Gemeinde, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer bestimmt, danach Wundertäter, danach die Gaben der Heilung, der Hilfe, der Führung, Arten von Zungenreden. Sind alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer, sind alle Wundertäter, haben alle Gaben der Heilung, reden alle in Zungen, können alle auslegen. Strebt aber nach den besseren Gaben, und ich zeige euch noch einen weit köstlicheren Weg. Worte des lebendigen Gottes.
Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass dein Wort uns hilft, dich zu verstehen. So öffne uns doch nun die Ohren und vor allem die Herzen und den Verstand, damit wir dein Wort als lebendiges Wort hören, dass es uns verändert und dass es Frucht bringt, dir zur Ehre, im Namen von Jesus Christus. Amen. Ja, das Thema heute lautet, deine Gaben zählen. Vielleicht interessiert euch auch der Grund, warum ich das Thema ausgewählt habe. Als ich vor einigen Wochen über das Thema Sabbat gepredigt hatte, durften wir von Neuem die Einladung des Herrn Jesus in seine Ruhe hören. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Wunderbare Einladung an alle Menschen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Wenn man aber in Jesu Gemeinde kommt, erwartet uns dort manchmal statt der verheißenen Ruhe eher eine verhängnisvolle Rota. Das ist unser Dienstplan für die nicht Eingeweihten. Und das schafft eine Spannung zwischen Ruhe und Rota, dem Dienen. In der Gemeinde gehört beides zusammen. Die Gemeinde wird dann als Ort der Ruhe wahrgenommen, wenn alle mithelfen. Die Gemeinde wird dann als nur dann als Ort der Ruhe wahrgenommen, wenn alle mithelfen. Und das ist tatsächlich auch das erklärte Ziel heute beim Thema Deine Gaben zählen, dass nämlich alle mithelfen, dass jeder seine Gaben entdeckt und auch einsetzt, weil der Heilige Geist jedem, wie es hier heißt in Vers 7, der Heilige Geist jedem eine Offenbarung des Geistes zum Nutzen für alle gegeben hat. Jedem hat der Geist Gaben und Fähigkeiten zugeteilt, wie er will, Vers 11. Das heißt, deine Gaben, die zählen wirklich. Gott hat sie dir, hat sie uns als Gemeinde aus einem guten Grund gegeben. Indem jeder seine Gaben einsetzt, entsteht am Ende für alle Raum für Ruhe und Erholung. Eine gute Balance von Ruhe und Rota aus einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Geben und Empfangen. Bevor wir tiefer einsteigen, zwei Anmerkungen. Erstens, wenn ich hier predigtwirksam zwischen Ruhe und Rota unterscheide, dann wollen wir natürlich nicht vergessen, dass es noch viele andere Dienste außerhalb der Rota gibt. Manche kümmern sich um Kranke und Traurige, andere betreuen Ehepaare, andere organisieren einen Spieleabend oder Mystery Meals und manche backen Lasagne. Trotzdem haben alle diese Dienste eins gemeinsam. Je mehr jeder seine Gaben in der Gemeinde, für die Gemeinde einsetzt, desto mehr können wir einander auch schützen vor dem Ausbrennen, vor der Erschöpfung. Das ist der erste Punkt. Die zweite Anmerkung ist die, dass Erschöpfung und Burnout gar nicht immer von mangelnder Hilfe von anderen kommen. Manchmal kommt es von innen. Manchmal ist man einfach viel zu sehr auf Schaffen, Helfen, Tun und Machen fokussiert, vielleicht weil man darüber seinen Status und Wert definiert. Vielleicht weil die Ruhe auch mit Schuldgefühlen verbunden ist, dass man eigentlich gar nicht ruhen darf. Vielleicht weil wir durch Aktivität Gedanken verdrängen können, mit denen wir uns lieber nicht auseinandersetzen würden. Es gibt viele Gründe, warum wir zu sehr auf das Dienen fokussiert sein können. Das Problem damit, wenn wir zu sehr darauf fixiert sind, ist natürlich immer das Gleiche. Unsere Zeit mit Jesus kommt zu kurz. Auch wir sind mühselige und beladene, die zu Jesus kommen müssen und bei ihm Ruhe und Kraft auftanken müssen. Sollen wir sogar wahrnehmen und manchmal braucht es dafür mehr Disziplin als zu mitwirken. Also je nach unserer inneren Einstellung kann man die Ruhe überbewerten oder die Rota. Wir brauchen eine gute Balance von beiden, damit anderen geholfen wird, damit aber auch wir Ruhe empfangen. Und die Voraussetzungen dafür schaffen wir eben, wenn alle Gaben in unserer Gemeinde zum Zählen kommen. Lasst uns mit diesem Vorgedanken in 1. Korinther 12 einsteigen. Hier geht es um Gaben, die zählen. Und am Anfang spricht der Abschnitt von sogenannten geistlichen Gaben. Seht ihr das in Vers 12? Über die geistlichen Gaben. Das klingt beim ersten Lesen fast so, als wären dies besonders wichtige Gaben. Aber ich versehe das auch ausdrücklich mit einem Fragezeichen. Nun schauen wir uns zuerst einmal den Ausdruck an. Geistliche Gaben setzt sich im griechischen Original aus den Begriffen Pneumatikos für geistlich und Charismata für Gaben an. Pneumatikos, geistlich, Charismata für Gaben oder Geschenke. In dieser Kombination kommen die beiden Begriffe aber nur an einer Stelle vor. Und das in einer ziemlich unerwarteten. Hier dagegen und dann später in Kapitel 14, wo das Thema Gaben neu aufgegriffen wird, finden wir nur das erste Wort, Geistliche, im Plural. Das heißt, man muss sich entscheiden, wie man das hier übersetzt. Hier hat sich der Übersetzer für geistliche Gaben übersetzt. Das ist eine Möglichkeit. Es ist aber auch eine starke Ergänzung. Es könnte auch einfach allgemein geistliche Dinge betreffen. Oder es könnte einfach Geistliches hier stehen im Sinne von Spiritualität. Also wenn wir mit diesem Gedanken im Hinterkopf die ersten Verse lesen, dann verändert sich der Fokus etwas. Lasst uns das nochmal anschauen. Hier könnte es, oder hier würde es dann wortwörtlich heißen, über Geistliches oder über die Geistlichen will ich euch, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr Heiden wart, hingezogen zu den stummen Götzen, wie ihr euch hinreißen ließt. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet, und niemand kann Jesus Herr nennen, außer durch den Heiligen Geist. Was Paulus hier also tatsächlich sagt, ist, dass alles Geistliche oder alle geistlichen Dinge mit diesem Bekenntnis zu Jesus beginnen. Niemand kann Jesus Herr nennen, außer durch den Heiligen Geist. Geistliches beginnt mit dem Bekenntnis zu Jesus als Herrn. Und das ist natürlich meine Frage an euch. Wenn ihr geistliche Gaben einsetzen wollt im Dienst, dann müsst ihr zuerst Christen sein. Dann müsst ihr Jesus als Herrn bekennen. Das ist der erste Punkt. Geistliches beginnt mit Worten über Jesus. Also lasst uns das ein bisschen ausbreiten und über Worte reden. Das stimmt auch mit dieser unerwarteten Stelle überein, die ich gerade schon genannt habe, wo die Bibel tatsächlich wortlich über geistliche Gaben spricht. Und zwar ist das in Römer 1, Vers 11. Da müsst ihr nur ein Buch nach links blättern, ganz in den Anfang. Römer 1, Vers 11. Das ist schön, wenn ich nicht der Einzige bin, von dem das Blättern zu hören ist. Dort heißt es, ich wünsche, also hier schreibt der Paulus an die Römer, an die christliche Gemeinde in Rom, ich wünsche mir sehr, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gabe weiterzugeben, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben, ermutigt werde. Also wieder, hier heißt es zunächst mal, Paulus hätte seine geistliche Gabe gerne persönlich vor Ort überbracht, weil ihm das aber nicht möglich war, können auch wir gestärkt werden. Die geistliche Gabe ist nämlich einfach, sind einfach die Worte des Römerbriefs, die er ihnen geben wollte, um sie zu stärken, um ihren Glauben zu stärken und durch ihren Glauben selbst gestärkt zu werden. Wir könnten uns auch Gaben im Epheserbrief anschauen, dort entdecken wir das Gleiche. Die Gabe, das sind Apostel, Wortdienst, Propheten, Wortdienst, Evangelisten, Wortdienst und Hirten, Lehrer, auch Wortdienst. Also die Ämter in der Kirche allgemein, die das Wort Gottes lehren, verkünden und Anwendung. Das ist die erste Gabe, von der Paulus spricht. Und das Gleiche sehen wir auch hier in der, im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 28, wo es am Ende heißt, Gott hat einige in der Gemeinde eingesetzt, und zwar erstens als Apostel, zweitens als Propheten, also Wortdienst, drittens als Lehrer bestimmt. Und danach Wundertäter, danach die Gaben der Heilung, der Hilfe, der Führung, verschiedene Arten von Zungenreden. Interessanterweise zählt Zungenreden hier gar nicht zu diesem ersten Komplex. Und am Ende fragt er, sind alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer? Nein, es haben alle, nicht alle diesen Dienst, diesen geistlichen Dienst empfangen. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, um uns damit ausführlich zu befassen. Spannend ist, dass, wie schon gesagt, Zungenrede hier gar nicht entscheidend ist, sondern ganz am Ende kommt. Offensichtlich macht Paulus hier einen Punkt diesbezüglich. Aber wenn du diese Gabe haben solltest, dann ist sie ein Geschenk Gottes. Es gibt keinen Grund, biblisch betrachtet, warum es diese Gabe heute nicht geben sollte. Und wenn du sie hast, sprich mich einfach nach dem Gottesdienst oder bei Gelegenheit darauf an. Paulus schließt also dann mit den Worten in Vers 31, strebt nach den besseren Gaben. Also was sind diese besseren Gaben, nach denen die Korinther streben sollen und die auch wir anstreben sollen? Es ist der Dienst am Wort. Die Wortdienste, Apostel, Propheten, Lehrer. In Kapitel 14 fasst Paulus diese Ämter unter einem Label zusammen, nämlich der Prophetie, der Weissagung. Prophetie bedeutet einfach, dass man Gottes Worte spricht. Ja, wir verbinden es manchmal mit komischen Ideen, dass man die Zukunft vorhersagen muss oder dergleichen. Aber Prophetie bedeutet einfach, dass man Gottes Worte spricht. Ich habe mich übrigens im Vorfeld noch mit einem Charismatiker unterhalten und wir sind uns da einig in dieser Definition. Prophetie bedeutet, Gottes Worte zu sprechen. Dazu später noch etwas mehr. Was wir an dieser Stelle für uns mitnehmen wollen, ist, dass die einzige Form von geistlichem oder von geistlichen Ämtern in der Kirche, die besonders hervorgehoben werden, der Dienst an Gottes Wort ist. Diese Ämter sind aber kein Selbstzweck, sondern eine Gabe für andere in der Gemeinde. Sie sollen zurüsten zum Dienen, sagt Paulus in Epheser 4. Wir schlagen das jetzt nicht ein, wie genau sie zurüsten, dazu gleich mehr. Aber das Entscheidende ist, die Gabe dieser Ämter zeigt tatsächlich, wie wichtig die anderen Dienste in der Gemeinde sind. Ja, die Wortdienste sollen zurüsten für Handreichung in Liebe, heißt es in Epheser 4. Sie bewirken, dass jeder seine Gaben nach seinen Möglichkeiten und Kräften einsetzt. Sie sorgen dafür, könnte man sagen, dass das Gemeinde trieft vor Gottes Liebe. Lest euch also gerne zu Hause Epheser 4 dazu durch und seid ermutigt von dem, was ihr dort vorfindet. Man kann sich das Ganze wie einen Baum vorstellen vielleicht, oder einen Weinstock, das ist ein biblisches Bild. Die Wortdienste stellen gewissermaßen den Stamm dar, der die geistliche Verbindung zu Jesus Christus als Wurzel stärkt und bewahrt. Von diesem Stamm wachsen dann die Äste und Zweige der anderen Dienste in der Gemeinde. Und der Stamm sorgt dafür, dass die Zweige versorgt werden und Frucht tragen. Und das gibt diesen Diensten ihren Vorrang vor den anderen Diensten. Das nur als Bild, das könnt ihr euch ja im Kopf behalten. Was heißt das dann für uns? Ist dieser Wortdienst, von dem hier so oft die Rede ist, nur für einige Ämter dort oben? Und der Rest von uns ist dann für die praktischen Dienste verantwortlich? Nein, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Lasst uns dazu einen kurzen Abstecher in den 1. Petrusbrief Kapitel 4 machen. Lasst ruhig einen Finger in 1. Korinther und dann könnt ihr nach hinten blättern. In den Lutherbibeln ist 1. Petrus vor den Johannesbriefen, nach Philemon, nach Titus, nach den Timotheusbriefen, 1. Petrus, Vers 4, das ist bei euch wahrscheinlich auf Seite 1224. Dort unterteilt der Apostel Petrus tatsächlich in zwei Gabenbereiche: Worte und Werke. Zwei Gabenbereiche, Worte und Werke. Petrus verallgemeinert dort auch. Er sagt, Vers 11, wenn jemand redet, also hier sind die Worte, egal wer, irgendein Christ, dann rede er es als Gottes Wort. Erinnert ihr euch an die Definition von Prophetie? Wenn jemand redet, dann soll er weissagen. Dann rede er als Gottes Wort. Und wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott schenkt, damit in allen Dingen Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus in ihm. Also zwei ganz allgemeine Aktivitäten hat Petrus hier im Sinn, Worte und Werke. Und das zeigt, dass es hier nicht nur um die Wortverkündigung geht, sondern es ist egal, wer redet. Er soll es als Gottes Wort reden. Das gilt natürlich besonders für die Predigt und die Lehre, aber es gilt genauso für dein Gespräch nach dem Gottesdienst. Es gilt für dein Treffen morgen auf Arbeit oder zu Hause im Kreis von Familie und Freunden. Egal, was du redest, rede es als Gottes Wort. Das heißt, du kannst ein Prophet sein, indem du aus Gottes Wort heraus deine Rede gestaltest. Das ist übrigens auch, was der Apostel Petrus an Pfingsten verheißen hat. Alle Christen werden weissagen. Hier erfahren wir, was genau er damit meint. Genau das sagt hier 1. Petrus 4. Wenn wir unseren Mund aufmachen, sollen unsere Worte Gottes Worte entsprechen. Wow, großer Anspruch. Prophetie bedeutet also nicht, wie schon gesagt, dass man die Zukunft vorhersagt. Denn das ist nicht die Bedeutung von Prophetie, sondern höchstens ein kleiner Teilbereich, der hier im Neuen Testament kaum eine Rolle spielt. Er taucht nur an ganz wenigen Stellen auf. Denn Prophetie, Weissagung, zeigt sich daran, dass in deinen Worten die Schönheit und die Gnade des Evangeliums durchscheint. Dass in deinen Gesprächen Jesus Christus eine Rolle spielt. Das ist ein leichtes Understatement. Ja, dass deine Worte das Evangelium wiedergeben. Und das ist natürlich eine Gabe, die jeder einüben kann. Die kannst du stärken und pflegen. Wie? Indem du in der Ruhe zu Gott kommst. Und indem Gottes Wort so dein Herz und dein Kopf erfüllt, dass der Mund davon überfließt. Und ich denke, das ist die erste Gabe, die wirklich zählt. Und es ist eine Gabe, die jeder von uns haben kann. Wir sollen reden, wenn wir den Mund aufmachen, sollen wir reden, als wäre es Gottes Wort. Also nimm dir dazu die Ruhe bei Jesus, okay? In der Predigt, in biblischen Liedern, in der stillen Zeit, wo auch immer. Du wirst umso mehr zum Propheten und kannst dadurch andere geistlich erbauen, je mehr du selber in Gottes Wort marinierst. Wie das Steak im Sommer, das du danach auf den Grill schmeißt. Mariniere in Gottes Wort. Alles Geistliche beginnt mit geistlichen Worten, dem Bekenntnis zu Jesus, wie wir es in 1. Korinther 12 gesehen haben, den Wortdiensten in Versen 28 und 29. Aber das sind natürlich nicht alle Dienste. Und geistliche Dinge hören nicht mit den Worten auf, sondern wenn du Jesus bekennst, dann sind die Gaben, die du im Glauben praktizierst, auch geistliche Gaben im übertragenen Sinne. Es gibt dann keine mehr oder weniger geistlichen Gaben, sondern alle Gaben, wie heißt es so schön zurück in 1. Korinther 12, alle Gaben sind eine Offenbarung des Geistes zum Nutzen für alle. Alle Gaben sind die Offenbarung des Geistes zum Nutzen für alle. Es sind in dem Sinne geistliche Gaben. Wenn du hinten die Küche nachher machst, wenn du die Toilette putzt, wenn du hier die Stühle aufstellst, wenn du danach noch ein Gespräch mit jemandem hast, wenn du jemanden nach Hause bringst, wenn jemand bei dir übernachtet, wenn, es sind alles geistliche Gaben, geistliche Geschenke. Es sind die Offenbarung des Geistes zum Nutzen für alle. Auch Petrus stellt also die zwei Dienstbereiche Worte und Werke hier in 1. Petrus 4 mehr oder weniger auf Augenhöhe. Er sagt, wenn jemand redet, wenn jemand dient. Also lasst uns doch als nächstes diesen zweiten Bereich anschauen. Bleiben wir dazu noch einen Moment in 1. Petrus. Petrus schreibt dort, wie gesagt, wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt. Was heißt es eigentlich, aus Gottes Kraft dienen? Ich denke, das ist wichtig, denn vielleicht ist oft der Grund, warum wir nicht dienen, der, dass wir die Kraft nicht verspüren. Ich selbst habe viele Jahre nichts damit anfangen können, wenn mir jemand gesagt hat, dass ich aus Gottes Kraft dienen soll. Ehrlich gesagt kam mir das vor wie frommes Geschwurbel. Vielleicht kannst du genauso wenig damit anfangen wie ich. Wie soll diese geheimnisvolle Kraft Gottes in mein Leben kommen? Gibt es irgendwo eine Steckdose, wo ich nur einen Stecker reinstecken kann und dann kommt Gottes Kraft daraus? Nehmen wir ehrlich, ist es am Ende nicht doch meine Kraft? mit der ich hinten die Technik mache oder die Musik oder den Boden wische und die Stühle hinstelle oder zum Nachbarn gehe oder was auch immer. Ja, wir können uns damit nicht in voller Länge beschäftigen, aber ich will so viel sagen. Dein Kraftmaximum ist im Normalfall nicht körperlicher Natur. Dein Kraftmaximum ist im Normalfall nicht körperlicher Natur, sondern normalerweise ist es eine seelische Grenze. Es ist nicht so, wenn es deiner Seele gut geht, dann kannst du Bäume rausreißen, dann kannst du Kuchen ohne Ende backen, was auch immer. Wenn deine Seele betrübt ist, dann fühlst du dich auf einmal auch körperlich kraftlos und du kriegst nichts mehr hin. Nehemia drückt dieses Geheimnis so aus, wenn er sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wo kommt unsere Kraft her? Aus der Freude am Herrn. Das heißt, wenn du mühselig und beladen bist, wenn du nicht die Kraft zu haben scheinst, um zu dienen, dann ist es wichtig, dass du zuerst zu Jesus kommst. Einfach neu den Blick auf ihn richtest, dich an ihm erfrischst, und dann wird deine Freude groß. Das ist das Ergebnis des Evangeliums. Und dann holst du vielleicht die Axt raus und gehst in den Wald. Oder du gehst in die Gemeinde oder zu deinem Nachbarn und du dienst in dieser Kraft, die Freude an Jesus in dir erweckt hat. Das ist es, was Petrus meint, wenn er sagt, wir sollen in der Kraft Gottes dienen. Also steck deinen Stecker ins Evangelium. Verbring Zeit mit Jesus und find neu in seine Ruhe, denn bei ihm gewinnst du Gottes Kraft für deinen Dienst und du gewinnst Kraft für Dienste, die dir vorher nie möglich erschienen. Wenn du willst, dass deine Gaben zählen, brauchst du erstens das Bekenntnis und zweitens brauchst du Kraft aus der Freude an Jesus. Und auch deshalb wollen wir einander in unseren Gesprächen mit Gottes Wort ermutigen. Das ist umso wichtiger, wenn wir wissen, hey, ich kann die Steckdose sein, aus dem der andere auftankt. Aber lasst uns doch anschauen, zu welchen Gaben uns das Evangelium Kraft gibt und zu welchen Diensten. In der Bibel gibt es 6 Listen von Gaben. 3 davon in 1. Korinther. Und die meisten Gaben darin lassen sich ganz klar dem Bereich Worte oder dem der Werke zuordnen. So ein bisschen habe ich das hier ja schon angedeutet. Wer jetzt mitschreibt, dem gebe ich einfach mal die 6 Listen. Römer 12, 6 bis 8. 1. Korinther 12, 8 bis 10, so wie hier. Dann 1. Korinther 12, 28. Und dann noch 29 und 30. Jetzt haben wir schon 4, genau. Epheser 4, Vers 11, da hatten wir die Apostel, Propheten, Evangelisten und so weiter und diese Liste hier in 1. Petrus 4. Und wenn man sich das anschaut, dann ist Prophetie in allen vertreten. Aber darunter, also der Wortdienst, darunter gibt es, ist die Liste in Römer und die in 1. Korinther fast komplett verschieden. Römer redet von Dienen, Lehre, Ermahnen, Geben, Leiten und Barmherzigkeit. 1. Korinther redet von Wort der Wahrheit, Weisheit, Wort der Erkenntnis, Glaube, Heilung, Wunder, Unterscheidung der Geister, Zungen, Auslegung und so weiter. Wenn man sich also diese Listen anschaut, fällt einem einerseits die große Vielfalt auf. Man sieht aber auch, dass die Auflistung nicht sonderlich systematisch ist. Nicht jede Liste ist identisch. Viele Gaben werden nur einmal erwähnt und es hat den Anschein, als ob jede Liste wirklich nur die aktuelle Gemeindesituation wiedergibt, mehr als irgendwas anderes. Also Zungenrede wird nicht im Römerbrief genannt, Barmherzigkeit nicht im 1. Korintherbrief. Heißt das, dass die dort nicht vorhanden sind? Wir wissen es nicht. Barmherzigkeit hoffentlich schon. Wobei Paulus hier auch viel über die Liebe zu sagen hat, die dort in Korinth etwas fehlt. Und das heißt, jede Liste, wenn jede Liste auf die aktuelle Gemeindesituation anspielt, dann sind diese Listen keine Vorschriften, Sie sind nicht vorschreibend, sondern beschreibend. Sie schreiben nicht vor, dass es bestimmte Gaben in einer Gemeinde geben muss, sondern nur, dass es sie dort geben kann. Außer natürlichen Wortdiensten, ohne die es die Gemeinde nicht gäbe. Ja, diese Listen schreiben nicht vor, welche Gaben es geben muss, und sie schreiben auch nicht vor, welche Gaben es nur geben darf. Beispielsweise wird hier nirgendwo die Technik genannt oder die Küche. Nicht einmal von der Musik ist hier die Rede. Und wir haben sehr begabte Musiker. Also mach dir keine Gedanken, falls dein Dienst hier in keiner Liste oder deine Begabung in keiner Liste auftaucht. Mach dir auch keine Gedanken, falls du bestimmte Gaben, die hier genannt werden, nicht hast. Manche Christen machen sich Sorgen, weil sie meinen, sie müssen in Zungen reden. Das ist nicht das, was die Bibel hier sagt. Was auch immer Zungenrede bedeutet, darauf will ich gar nicht eingehen. Das wäre eine Predigt für sich. Gott teilt jedem das Seine zu, wie er will, lesen wir in 1. Korinther 12. Und jede Gabe ist ein Grund zur Freude. Jede Gabe ist ein Grund, Gott zu preisen. Also, ich will mich nicht so sehr mit den Gaben hier in der Bibel beschäftigen, auch wenn die zum Teil wichtig sind. Stattdessen will ich einfach mal eine Gabenliste für unsere Gemeinde, die ich hier so aufgestellt habe, kurz vorlesen. Es gibt hier Pastoren, Älteste, Gemeinderat, den Gemeindegründungsausschuss, den Vereinsvorstand, die Teamleiter, die Technik, Computerbedienung hinten mit Livestreaming, die Finanzbuchhaltung, Spender, also die, die das Ganze hier finanziell am Laufen halten, Webseitenverwaltung, IT, Kinderprogrammleiter, Kinderprogrammhelfer, Küche, Begrüßung, Lesung, Fürbitte, Musik, Abendmahlvorbereitung, Gebetsteam, Missionsteam, Gebäudeteam, Outreach-Team, Monatsblatt mit Übersetzung, Church-Tools, Hauskreisleiter, Gastgeber für Hauskreise, Gastfreundschaft und Barmherzigkeitsdienste, wie zum Beispiel die Musik hier im Seniorenwohnheim, praktische Hilfe beim Umziehen oder bei Reparaturen. Es gibt so vieles in der Gemeinde an Gaben. Das ist wunderbar. Ich glaube, wir dürfen ermutigt sein. Stellt euch das wieder als Baum vor. Das alles wird von Gottes Wort genährt. Und dann gibt es aber hier oben ein reiches Blattwerk mit vielen Früchten. Das ist nicht klasse. Und wenn es im Namen von Jesus getan wird, ist hier nichts mehr oder weniger geistlich. Es sind alles Geschenke, die der Geist gegeben hat, um die Gemeinde aufzubauen. Alles miteinander. Wir dürfen staunen, mit welchen Reichtümern wir schon gesegnet sind von Gott. Also sei ermutigt in deinem Dienst. Wenn wir unsere Gaben in der Gemeinde einsetzen, dann bringt jede dieser Gaben Frucht für die Ewigkeit. Alles zusammen baut Gottes Reich. Alles, was du tust, ist wertvoll. Jede noch so kleine Gabe ist ein kostbares Geschenk Gottes. Und das sehen wir hier im 1. Korintherbrief, wo es heißt, gerade die Schwächeren sind die Nötigen oft. Ja? Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächeren zu sein scheinen, die Nötigen. Und die uns die weniger Ehrbaren des Leibes zu sein scheinen, die umgeben wir mit besonderer Ehre. Das steht im Zusammenhang mit Gaben und Diensten. Ja, gerade die niedrigen Diensten sind vielleicht die, die mehr bauen, als die, die hier vorne ständig sichtbar sind. Es ist allerdings auch klar, bei dieser ganzen Fülle, die ich jetzt gerade genannt habe, gibt es natürlich auch immer wieder personelle Engpässe. Manchmal geht jemand durch eine schwere Zeit und braucht Ruhe und Entlastung. Jemand muss für ihn einspringen. Vielleicht bist du gerade so jemand, der das so empfindet. Dann sprich mich doch bitte an. Ich weiß nicht, ob es Gebetsdienst nach dem Gottesdienst gibt. Gibt es heute Gebetsdienst? Wenn nicht, dann bete ich gerne mit euch heute. Wenn du Ruhe und Entlastung brauchst von deinem Dienst. Vielleicht bist du aber auch auf der anderen Seite und setzt deine Gaben noch gar nicht ein. Und vielleicht hat Gott dir durch diese Predigt ganz persönlich aufs Herz gelegt, dass du deine Gaben ja, mehr in die Gemeinde einbringen solltest. Dazu hat Gott sie dir gegeben. Und in dem Fall will ich sagen, hey, komm einfach nach dem Gottesdienst zu mir, sprich mich an. brauchst kein schlechtes Gewissen haben, dass du bis jetzt nicht gedient hast. Darum geht es gar nicht, sondern hey, lasst uns zusammen den Herrn preisen, dass er dir Gaben gegeben hat, die der Gemeinde dienen. Und vielleicht nur als Tipp, schau nicht drauf, was dir am meisten Spaß macht. Schau zuerst drauf, wo du anderen am besten in Liebe dienen kannst. Es ist zum Nutzen aller, nicht für deine Selbstverwirklichung, dass Gott dir Gaben gegeben hat. Und aktuell gibt es zum Beispiel Engpässe hinten in der Technik, am Beamer. Es gibt auch Engpässe im Kinderprogramm. Ein anderer Dienst, den Ludwig Rühle uns in seiner Predigt letzte Woche aufs Herz gelegt hat, ist Gastfreundschaft. Auch das ist eine Gabe und ein Dienst, gerade gegenüber nichtchristlichen Freunden. Ich bin mir sicher, da gibt es Gaben, die noch unangezapft sind, die brach liegen. Gott ist nicht geizig, wenn es um Gnadengeschenke geht. Er ist der großzügige Vater von allen, die an Jesus glauben. Und das sehen wir doch zuerst an diesem größten Geschenk, dass er seinen einzigen kostbaren Sohn Jesus für uns gab. Und dadurch, dass Gott seinen Sohn gab, hat auch jeder Einzelne von uns durch ihn eine Gabe empfangen. Also, was auch immer der Herr dir heute aufs Herz legt, eine unmögliche Anwendung gibt es. Eine unmögliche Anwendung, dass wir unsere Gaben überhaupt nicht einbringen. Gott baut seine ewige Gemeinde durch seine Gaben an uns alle. Und wir wollen eine Gemeinde sein, in der mühselige und beladene zu Jesus kommen und Ruhe finden, dass jeder Ruhe findet. Wir wollen eine Gemeinde sein, die unter dem Eindruck des Evangeliums, den Wortdiensten, von spürbarer Liebe nur so trieft. Und das wird möglich, wenn jede Gabe, wenn deine Gabe zum Zählen kommt, wenn Lasten auf viele Schultern verteilt werden, wenn jedes einzelne Glied nach seinen Möglichkeiten mitwirkt, dann sind Ruhe und Rota im Einklang. Und das kann bedeuten, dass du jeden zweiten Sonntag Dienst oder Nichtdienst alternierend, ja, das wäre das arithmetische Mittel. Aber das muss es auch nicht. Jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten. Wir wollen niemandem Schuldgefühle aufreden, weil er gerade nicht dienen kann. Wir wollen, dass von der Freude des Evangeliums deine Kraft kommt und du sagst, ich will hier auf jeden Fall mit dienen. Nicht, boah, ich muss hier mit dienen. Also, wenn du weißt, dass bei dir unangezapfte Gaben brach liegen, dann ruhe nicht, bis du damit anderen Ruhe verschaffst. Lasst uns unsere Gaben einsetzen, so wie die Bibel es in 1. Petrus 4 formuliert, wenn jemand redet, als Gottes reden. Wenn jemand dient, aus der Kraft, die Gott schenkt. Und warum? Damit in allen Dingen Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für die reichhaltigen Geschenke, die du uns gegeben hast. Danke, dass in jedem Einzelnen davon sichtbar wird, dass dein Geist uns beschenkt hat. Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, Ruhe bei Jesus zu finden, damit wir nicht ausbrennen, Kraft aus dem Evangelium zu gewinnen, damit wir dienen können. Bitte schenk du jedem Einzelnen von uns nun Weisheit und Einblick, ob es Dinge gibt, in denen er sich einbringen kann, in denen sie sich einbringen kann. Schenk aber auch denen, die mehr Ruhe brauchen, die Möglichkeit, von Neuem diese Ruhe bei dir in Anspruch zu nehmen. Ja, schenk du uns Ausgewogenheit, damit wir alles tun, um dich zu ehren. In Jesu Namen. Amen.